rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Kronenzeitung wird manchmal als das größte Boulevardblatt der Welt bezeichnet. Nirgendwo sonst wird eine Zeitung relativ zur Bevölkerung so oft gelesen. Der Einfluss der Krone auf Politik und Gesellschaft in Österreich ist riesig. Was genau sich in der Redaktion der Kronenzeitung abspielt, das weiß eigentlich niemand. Erstmals packt jetzt ein einflussreicher Blattmacher aus. Thomas Schrems war bis vor wenigen Jahren Chef des mächtigen Chronikressorts der Kronenzeitung. Er arbeitet heute als Ghostwriter und Autor. Schrems war in seiner Zeit in der Krone Teil des Systems. Auch des Systems, das sich der aufstrebende Jungpolitiker Sebastian Kurz aufgebaut hat. Jetzt spricht er über Internas. Schrems hat in einem spektakulären Blogbeitrag mit dieser Zeit abgerechnet und er spricht mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hören Sie einen Beitrag aus der Falter-Werkstatt, der Publizistik-Geschichte machen wird.
Thomas Schrems, Sie waren Ressortleiter in der Kronenzeitung, sind ein sehr bekannter Ghostwriter mittlerweile, haben das Buch von Felix Baumgartner geschrieben und haben gestern auf Facebook einen überraschend langen und verärgerten Post über Sebastian Kurz und ihre ersten Begegnungen mit dem jungen Sebastian Kurz geschrieben, in dem sie sehr offen darüber reden, wie sich Kurz an der Kronenzeitung angedient hat und dann, ich zitiere sie, eine schiefe Ebene entstanden hat, dann Kurz genützt hat, aber nicht mehr dem Journalismus. Können Sie das ein bisschen erzählen? Wie war Ihre erste Begegnung mit Sebastian Kurz?
Naja, die erste Begegnung war so, dass mich der Gerald Fleischmann angerufen hat. Den kannte ich damals bereits über den Pressesprecher von der Hanni-Michel Leitner damals und gemeint hat, sie hätten jetzt den neuen Staatssekretär, der erst, ich glaube, ein, zwei Wochen im Amt war und sie würden halt unbedingt den gerne vorstellen kommen in die Kronenzeitung, wie es halt damals auch noch Usus war.
Heißt was, dass einfach Regierungsmitglieder der österreichischen Bundesregierung mussten sozusagen antreten in der Kronenzeitung, oder wie?
Genau. Wobei, mir ist, ich bin im Nachhinein draufgekommen, zeitlich ein kleiner Fehler unterlaufen, aber das ändert nichts an der Systematik des Ganzen, weil der alte Herr damals schon verstorben war, es war aber der Junge, ja, und damals, aber es spielt im Prinzip keine Rolle, weil zumindest anfänglich, als der junge Dichand das Ruder übernahm, war das auch noch Usus. Es hat aber dann relativ bald einmal aufgehört, dass die Minister und alle sich vorstellen kommen müssen. Ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass man ihn auch vielleicht außerhalb des Hauses nicht ganz so ernst genommen hat wie den alten Herrn.
Aber die, die nicht kennen, für die Jüngeren von uns, das war Hans Dichand, das war der Gründer der Kronenzeitung, ein Mann, vor dem die innenpolitische Elite sozusagen auch sich gefürchtet hat, weil wenn er jemanden runtergeschrieben hat, auch nur nicht vorkommen hat lassen, hat das sozusagen das politische Ende bedeuten können.
Absolut.
Also, der Junge, der hat auch geheißen, der Alte, oder wie?
Ja, wie man gesagt hat, der alte Herr oder der Alte einfach nur hieß er bei uns und der Junge hieß der junge Herr, aber das hat meistens einen schon leicht spöttischen Unterton gehabt innerhalb der Mannschaft, muss man ganz ehrlich dazu sagen, weil wir halt rasch erkannt haben, dass er journalistisch halt ein Fliegengewicht ist im Vergleich zu seinem Vater. Und meine, das ist keine große Neuigkeit, das wissen ja in der Branche an und für sich alle. Ja, und das war einfach Usus. Also das war, als ich nach Wien kam, ich war zuerst 13 Jahre in Salzburg und wurde dann nach Wien geholt, als einer von zwei, unter Anführungszeichen, Günstlingen aus der Kaprun-Katastrophe damals. Weil da gab es zwei, die von Salzburg nach Wien gegangen sind und Karriere gemacht haben. Der eine war der Franz Lang, der dann PK-Chef wurde. Und der andere war ich dann. Und
die wurden Chef des Chronik-Ressorts. Das Chronik-Ressort, für die nicht eingeweihten, das ist das Ressort, das sozusagen über Blut und Verbrechen und über Chronikales und über Kriminalität und über...
Ja, aber nicht nur. Also das Ressort ist wesentlich größer. Es wurden auch im Prinzip alle Umweltthemen dort abgehandelt, viele Gesundheitsthemen. In Wirklichkeit sehr vieles, was außerparlamentarisch ist, aber eben auch in die Politik hineinreicht. Ja. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch viel Kontakt mit dem Sepp Bröll und mit anderen Leuten. Und wie gesagt, es war damals schon, als ich nach Wien kam, war es absolut Usus, dass die Minister und auch angehende Kanzler ein- und ausgehen. Bestes Beispiel Werner Faymann. Und es ist ja auch in der Branche, glaube ich, diese wirklich sehr starke Vernetzung oder nennen wir es Verhaberung bekannt, zum Beispiel mit Ernst Strasser, der unselige Innenminister damals, der damalige Ressortleiter Klaus Bandi sogar sein Trauzeuge war. Und ja, und so war das einfach Usus. Wenn neue Minister kamen, mussten die sich einmal beim alten Herrn vorstellen gehen. Und ich werde nie vergessen, wie es erst mal...
Kaffee trinken oder was mussten die machen? Mussten die dann...
Die mussten zu ihm im 16. Stock rauf, weil der Hans Dichert ist aus Prinzip nirgendwo hingefahren. Also zumindest zu keinen Terminen, sondern die Termine wurden immer zu ihm geholt. Und es war eigentlich ungeachtet des Ansehens der Person. Und ich weiß noch, also wie ich das erste Mal da oben war bei ihm, in meinen Anfängen noch als stellvertretender Ressortleiter, da hängt am Gang, hängen ja jede Menge Kunstwerke und dergleichen und auch eine wirklich legendäre Karikatur vom Dykes, wo der Hans Dichert drauf ist mit einem Kolporteursmantel und da hat er so irgendein Politiker, weiß jetzt gar nicht welcher, das war, hat er am Schlawittl und gibt ihm gerade eine Ohrfeige und hinter ihm steht der Jörg und der Geschlagene schreit, aber dem Jörg gibst du auch eine, dem Jörg Haider. Ne? Und der Jörg Haider ist hinten sozusagen in Deckung gestanden und hat schon Angst gehabt vor der Watschen vom Hans Dichert. Und das war irgendwie für mich ein prägendes Bild, wie ich das erste Mal gesehen habe da oben. Und ich dachte an sich nicht, dass das auch dem Alltag entsprechen könnte, wurde aber relativ bald eines Besseren belehrt.
Das heißt, diese Begegnungen, war man da auch dabei als Ressortleiter? Also konnte man in diesen Riten dabei sein oder war das wirklich nur ein ganz vertrauliches Gespräch?
Nein, also ich war da zumindest nie dabei bei diesen Vorstellungsgesprächen. Nein. Ich glaube, es war normalerweise immer ein Vier-Augen-Gespräch, soweit ich weiß.
Worum ist da gegangen? Ging es dann auch um Inserate oder ging es dann auch darum, wie der Politiker die Kronen unterstützt? Also war das ein wechselseitiges Geben und Nehmen oder war das wirklich nur ein politisches Gespräch, dass man einfach sagt, das ist halt höflichkeitshalber die Zeitung von damals nur 4 Millionen Österreichern?
Also ich glaube nicht, dass es nur der Austausch von wechselseitigen Höflichkeiten war. Es wurde sicherlich auch Geschäftiges besprochen, aber das kann ich natürlich nur mutmaßen. Aber man hat es immer an den Reaktionen dann gesehen, wie sich die Blattlinie dann oft einmal in die oder in jene Richtung geändert hat. Und das hat oftmals zu tun gehabt mit Besuchen von ranghohen Politikern, die kurz vorher im Haus waren.
Jetzt kommt Sebastian Kurz herein, damals noch ein sehr junger
Politiker, genau.
26 genau. Jahre alt.
Oder ich glaube 24 sogar.
24 Jahre alt.
Ich glaube, 24 war er, ja.
Und was passiert dann? Das ist ein erstaunlich junger Mensch. Normalerweise wäre er gar nicht reingekommen oder nicht so weit. Wie hat sich das angebahnt?
Naja, wie gesagt, also ich habe davon erfahren, dass er ins Haus kommt, dem sich vorstellen, als mit der Gerald Fleischmann damals anrief. Und ja, und dann war er eben zuerst beim Herausgeber und dann war er beim Chefredakteur und dann sozusagen als dritte Säule, weil die Chronik-Redaktion, die wurde dann ja in Österreich Redaktion von Klaus Bandi noch vor mir umbenannt, um dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen irgendwie. Und diese Österreich Redaktion, deren Leiter ich dann war mittlerweile, war im Prinzip oder ist nach wie vor mit dem Sport gemeinsam das wichtigste Ressort im Haus. Und natürlich die Innenpolitik auch. Ja. Und ja, und dann haben wir uns da einfach in der Kantine getroffen und einmal ein bisschen Smalltalk geführt und so hat es begonnen, ja.
Also Sie beschreiben doch etwas Ungewöhnliches bei Kurz, nämlich dass er irgendwie so ein bisschen geschmeichelt hat und dass er auch sozusagen die Journalisten als Ratgeber gefragt
absolut.
Hat.
Sehr ja, gut. Ja.
Er hat sie gefragt, ob er Außenminister werden soll. Das ist etwas ungewöhnlich. Genau. Wie spielt sich sowas an?
Ich war sehr überrascht, da einerseits, andererseits auch wieder nicht, weil ich damals schon wusste, dass er halt oft Journalisten und andere unter Anführungszeichen Vertraute oder solche, die er zu denen gemacht hat, angerufen hat, um eine Meinung einzuholen. Und wie ich auch in dem Posting geschrieben habe, meistens, wenn es um ihn selbst ging oder um seine Wirkung nach außen. Und an dem Tag damals war das halt genauso. Ich habe damals Sonntagsdienst gehabt und habe das deswegen so gut in Erinnerung. Und da hat er mich halt am Handy angerufen und einfach um seine Meinung gefragt. Ja, und ich nehme an, es waren Dutzende andere auch, ja.
Aber wart ihr da schon gut befreundet oder war das einfach nur sozusagen auszuloten, wie es in der Kronenzeitung
war? Naja, wir waren damals schon relativ gut miteinander, ja, muss man schon sagen, ja.
Was hat das jetzt sozusagen ausgelöst, diesen Ärger? Ich habe das Gefühl, da ist jetzt, Sie schreiben selber, da platzt jetzt eine Blase oder auch er ist sozusagen eine Figur, die jetzt sozusagen mehr Schein als Sein hat. Was hat Sie so verärgert oder was ist das, was Sie jetzt zurückwirken? Über Sebastian Kurz.
Es ist für mich ein schleichender Prozess. Erstens einmal hat für mich, ich habe einmal zeitlich einen großen Abstand von der Zeit gewinnen müssen, von damals, und auch emotional. Und jetzt mittlerweile fühle ich mich schon längst in der Lage, um auch über meine eigenen Verfehlungen, mein eigenes Mitmachen damals offen zu reflektieren. Das ist mir in den ersten ein, zwei Jahren nach meinem Abgang schwer gefallen. Aber das war ein wichtiger Reinigungsprozess und jetzt, mittlerweile bin ich so weit weg von dem, sowohl eben zeitlich wie auch emotional, dass ich darüber offen reden kann. Und die letzten Wochen und Monate haben in mir halt diesen inneren Groll sehr wachsen lassen, weil ich beobachtet habe, welche Partie da am Ruder ist, wie man sich gegenseitig alles zuschanzt, also auch die ganze Schmidt-Geschichte jetzt natürlich, den kenne ich auch aus seinen frühesten Anfängen, da war er der 13. Zwerg von links irgendwo, wie ich ihn kennengelernt habe. Genauso den Stefan Steiner und wie sie alle heißen. Und ja, und das hat in mir, ich habe dann einfach die letzten Wochen gemerkt, dass sich da was aufstaut und das Bedürfnis verspürt, das mir von der Seele zu schreiben.
Was ist das, was er sozusagen, was Kurz da macht, was einen so emotional berührt? Für jemanden, der jetzt vielleicht das nicht aus dem Ausland kommt und Sebastian Kurz nicht kennt oder Leute, die das Mediengeschäft nicht kennen. Was hat er anders gemacht, was einen heute so verärgert, auch als Kronenzeitungsjournalist? Was ist das Demokratie? Wenn ich das richtig lese, ist das ja auch etwas Demokratiegefährdendes oder Demokratie, etwas, wo er die Presse unter Druck bringt mit sehr charmanten Methoden.
Durchaus.
Wie funktionieren die? Können Sie das beschreiben?
Naja, ich würde sagen, es ist die Perfektionierung dessen, was lange vor ihm schon eingesetzt hat. Also auch die viel zitierte Verhaberung mit Massenmedien, es betrifft ja nicht nur die Krone, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das soll ja auch kein Schlag gegen die Krone sein, sondern allgemein die Problematik des Systems aufzeigen. Und die Verhaberung hat ja schon lange vorher begonnen, eben wie gesagt, zum Beispiel auch unter dem Sepp Breuel oder dergleichen, oder Ernst Strassmann, wie sie alle heißen, wo eine unglaubliche Nähe zwischen Ministern und leitenden Redakteuren aufgebaut worden ist. Und der Sebastian Kurz hat es verstanden, das zu perfektionieren und hat gleichzeitig aber auch ein System von Druck aufgebaut. Stichwort Fleischmann, ja, den habe ich am Anfang auch ganz anders kennengelernt. Also ich hatte an sich einen recht guten Eindruck von Gerald Fleischmann in den ersten ein, zwei Jahren. Aber der hat sich ja auch recht ordentlich entwickelt in der Zwischenzeit.
Herr Fleischmann, für die, die ihn nicht kennen, ist der Medienkoordinator der Bundesregierung, damals
genau.
sein Sprecher gewesen oder auch sein Pressegehirn.
Genau.
Wie arbeitet Gerald Fleischmann?
Naja, Gerald Fleischmann arbeitet so, dass er zuerst Journalisten anfüttert mit sogenannten Exklusivgeschichten, die meistens eh entbehrlich sind, aber die halt massentauglich sind und gleichzeitig versucht auch die Journalisten, die er dann an der Angel hat, in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen. Ja, sozusagen, ich habe dir das geliefert, aber du bist mir jetzt mindestens zwei Gefallen schuldig dafür. Ne? So ungefähr läuft das. Und wenn man nicht widerständig genug ist als Journalist, dann gerät man da relativ schnell hinein. Noch dazu ist man ja auch selbst als Ressortleiter in einem Medium wie bei der Krone oder auch bei heute, letzten Endes ist ja auch die Kernfamilie oder bei Österreich, doch immer auch an das Wort eines Herausgebers gebunden. Und selbst wenn du, also ich für meinen Teil habe zum Beispiel versucht, meinen Spielraum so weit wie möglich auszudehnen, also auch in eine Richtung, die vielleicht einer rechtslastigen Volkspartei oder türkischen Partei nicht gefällt. Aber es kommt dann einfach der Punkt, wo du zurückgepfiffen wirst. Ist ganz einfach, ja.
Und was, was wären das für Geschichten? Also wo wird man als Chronikchef zurückgepfiffen?
Naja, zum Beispiel, wobei das betrifft jetzt gar nicht die Türkisen, sondern das betrifft zum Beispiel jetzt die Sozialisten, aber das System ist das gleiche, ja. Nur dass die Türkisen, das finde ich, viel perfider und ausgereifter handeln. Mir fällt zum Beispiel ein, wir hatten einmal eine tagelange Kampagne, kann man es nennen, ja, gegen Wiener Wohnen, weil es da wirklich ganz grobe Missstände gab in alle möglichen Richtungen. Und das kam auch bei den Lesern unglaublich gut an. Und da bekamen wir hunderte Zuschriften, wo es um alle möglichen Mietgeschichten und dergleichen ging. Ja, wirklich ein breitenwirksames, gutes Thema. Und nach 3 oder 4 Tagen, glaube ich, kam dann der Junge damals schon, kam dann zu mir ins Büro und hat gesagt, ja, Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön, aber jetzt ist Schluss, weil die Stadt Wien schaltet bei uns Inserate um 400.000 Euro. Genauso läuft es, ja. Und das, naja, es ist einfach so. Und damit war die Berichterstattung eingestellt, ja. Und zwar von einer Sekunde auf die andere. Und ja, und davon gibt es Dutzende Beispiele letzten Endes. Und das haben die Roten auch schon gut verstanden. Allerdings meistens nur die Stadt Wien unter Michi Häupl. Die Schwarzen konnten das natürlich genauso, nur in Wien hatten sie halt natürlich wenig zu sagen. Aber die haben das auf Bundesebene halt dann erstens auch weitergetrieben, Stichwort Inseraten aus Steuergeld. Da gibt es ja genug Geschichten zu dem Thema. Und eben gleichzeitig dieses persönliche Annähern an Journalisten in Schlüsselpositionen, um sie dann aber gleichzeitig abhängig zu machen.
Das heißt, man gibt den Journalisten sozusagen exklusive Geschichten und hat dann ihr Wohlwollen und beruft sich auch immer wieder.
Genau. Genau, ja, und fordert es auch ein vehement, ja. Und
Gerhard. So, was wäre so ein Beispiel? Können Sie sich erinnern an einen?
Naja, einmal zum Beispiel, das hat jetzt mit Kurz nichts zu tun, aber das waren auch die Schwarzen, das war noch unter der Mikl Leitner. Da bekamen wir eine Exklusivgeschichte gesteckt, da ging es gerade irgendwie um das war der Terror war da gerade so ein großes Thema und da ging es darum, dass irgendein Geheimdienst hat mit den Deutschen gemeinsam aufgedeckt, dass ein Flugzeugattentat auf den Berliner Reichstag geplant war, zum Beispiel. Ja. Das hat man mir damals exklusiv gesteckt, aber natürlich schon mit dem Vermerk, also dass da schon Gegenleistungen zu bringen sein werden. Es war für uns natürlich ein gefundenes Fressen. Wir haben eine Doppelseite gemacht, wir haben aufgemacht mit der Geschichte, war exklusiv. Und es kommt dann relativ bald der Zeitpunkt, wo das die Gegenleistung eingefordert wird.
Was ist das dann, so eine Gegenleistung zum Beispiel?
Irgendein wohlwollender Bericht, worüber auch immer, ja. Sei es jetzt, weiß ich nicht, irgendein Thema vom Landwirtschaftsminister, ist ganz egal, ja.
Das heißt, es ist so eine Art Informationspolitik nach Gutsherrenart. Man kriegt was, das die anderen nicht kriegen.
Ja, ein bisschen schon. Ja. Das kann man schon sagen.
Dafür muss dann der leibeigene Journalist machen, was der Kanzler will. Ist das insgesamt eine Kultur im Hause Kronenzeitung gewesen oder ist das generell üblich in allen Zeitungen Ihrer Meinung nach? Oder war das in der Kronenzeitung schon besonders eine besondere Betriebskultur?
Also es war, sagen wir so, es war sicherlich in der Krone Betriebskultur. Ich glaube aber nicht, dass die Krone die einzige ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube eben, dass es gerade bei den anderen beiden Massenmedien, also Heute und Österreich, dass es vermutlich ähnlich funktioniert. Allerdings habe ich da zu wenig Einblick. Aber ich weiß es halt nur so aus Kollegengesprächen, wo man sich trifft, zu irgendwelchen Stammtischen mit anderen Zeitungsleuten, dann hört man das schon durchklingen, dass es da ähnlich läuft. Bei den Qualitätsmedien kann ich es mir in der Form nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß zum Beispiel auch von Pressereisen, wo es für Krone und andere Leute eigentlich selbstverständlich war, dass alles auf Regimentskosten bestritten wird. Und dann aber schon, was ich Standardredakteure zum Beispiel oder von der Presse, die haben schon darauf gepocht, dass zumindest die Redaktion den Flug selber zahlt oder solche Dinge.
Also die Krone den Flug selber zahlt, war das üblich? Oder?
Ich kann mich nicht erinnern. Also
Sie sprechen das in Ihrem Posting auch an, diese Dienstreisen von Kurz, mhm. dass es sozusagen Kurz sich da auch den Dross selbst zusammenstellt, also das war nicht einmal nur, also die durften gar nicht kritische mitfahren, wie war das genau?
Ja, das wurde immer öfter so, man hat einfach gemerkt anhand der Kollegen, die dann irgendwo mit waren und dann vor allem anhand dessen, was nachher berichtet wurde, dass das offenbar schon sehr gezielt gemacht gewesen ist. Und es stand auch nie zur Debatte, dass man dann eventuell, wenn da irgendwelche Dinge aufgetaucht sind, die nicht ins Konzept dieser Reise gepasst haben, dass das dann berichtet wird. Also war nicht üblich, ja.
Das heißt, man war eher Pressesprecher als Journalist auf solchen Reisen.
Teilweise als
Journalist.
Teilweise schon, ja. Ja.
Sie haben eine sehr schöne Szene am Dach eines New Yorker Hotels. Was ist da passiert?
Ach mein Gott, das war in Wirklichkeit harmlos, aber das war halt, wir waren da glaube ich zuerst im UNO-Hauptquartier und dann irgendwann sind wir halt in dieser Rooftop-Bar gelandet und da hat es da oben einen malerischen Blick über ganz New York natürlich und dann in seinem Halbstock war da ein Pool, wo Dutzende sehr spärlich bekleidete Mädchen herumgehupft sind und der Kurz und der Fleischmann waren dann so halb lustig und irgendwann, sie schmeißen mir jetzt so in den Pool rein, aber es kam dann nicht dazu. Ja, aber es war im Prinzip eine harmlose Geschichte, aber es ist mir halt, ich glaube, da gibt es Schlimmeres als das. Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Haben Sie sich insgesamt eigentlich von der Politik als Krone-Ressortleiter missbraucht gefühlt oder haben Sie das Gefühl, die Krone war die, die den Ton angibt und die Politik, wer war der Mächtigere in dem Match? Ich meine, Sie haben ja sozusagen auch eine sehr mächtige Position inne gehabt als Krone-Chronik-Chef. Wer war der Mächtigere da in diesem Spiel im Endeffekt?
Tja, das ist eine gute Frage. Das hat, glaube ich, viel mit eigenen Befindlichkeiten zu tun und man neigt vielleicht auch recht leicht dazu, sich in diesem Spiel aus Macht ein bisschen zu Hause zu fühlen, obwohl das sehr trügerisch ist. Ja. Und das war ja für mich auch letzten Endes dann einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich das einfach nicht mehr ertragen habe, weil ich natürlich genau gesehen habe, wie das alles läuft. Und weil es mit meinen persönlichen Einstellungen überhaupt nicht mehr konform ging und weil ich oft auch Aufmacher, ich habe im Schnitt jeden dritten Aufmacher ungefähr formuliert für die Kronenzeitung, ja, jahrelang.
Ein Aufmacher, und, die Titelseite ist.
Ja, die Titelseite, genau, ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass das für mich immer weniger geht und dass das mit allem, wofür ich an und für sich stehe, immer weniger oder gar nicht mehr zu vereinbaren ist. Wer jetzt wirklich, ja, macht, wie gesagt, es ist sehr trügerisch. Man beginnt in solchen Kreisen leicht geneigt, auch ein bisschen abzuheben. Und das ist eine sehr große Gefahr, dass man die Bodenhaftung verliert, dass man den Blick fürs Wesentliche verliert. Ja, und vor allem das kritische Bewusstsein.
Was auffällt, wenn man jetzt die Boulevardmedien ansieht, ist, dass die eigentlich immer noch, fast immer, wenn Kurz und seine Regierung in Bedrängnis kommen, so wie so Rettungsboote rausschwimmen und ihn sozusagen vor dem politischen Ertrinken retten. Haben Sie diesen Eindruck? Ist das sozusagen, sind das jetzt die Früchte dieser Anfreunderei? Oder ist das eine politische Überzeugung der Journalisten? Was beobachten Sie das ähnlich?
Ich hoffe nicht, dass es die politische Überzeugung ist. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch die Früchte jahrelangen, unter Anführungszeichen, Anfütterns und einfach eines emotional auch an sich Bindens ist, letzten Endes. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und na gut, natürlich, das Geld spielt auch eine Rolle, ja, weil wenn im Hintergrund dann wieder, wenn im Hintergrund, wenn wir wissen, wie die Inseratenbudgets von der Regierung verteilt werden, ja, also der Falter wird, glaube ich, nicht recht viel bekommen und Standard und dergleichen auch nicht. Und wenn man zurückdenkt zum Beispiel auch an die schwarz-blaue Regierung mit diesem Medienerlass von Kickl, das sagt schon alles aus.
Ja. Den ich kennen habe, besagt, dass die Medien, die besonders freundlich sind zu ihm, die sollen gefüttert werden und die genau. Anderen, also so eine Art Schoßjournalismus genau. Oder ein genau. Journalismus. Ne?
Genau.
Und ich bekam das Grunde so funktioniert, Sie haben ja das Chronikchef lang miterlebt. Ist das so, dass man die Polizei, dass man von der Polizei sozusagen auch gefüttert wird, wenn man brav ist zu ihr? Ist das
ja, sicher. Ja, natürlich, klar. Absolut. Und ich meine, ich habe gestern beispielsweise einen Anruf von einem befreundeten Kollegen bekommen, der aber nicht genannt werden will, aber dessen Medium, eine Tageszeitung, die warten seit einem Dreivierteljahr auf einen Interviewtermin mit Herrn Kurz, ja, einfach weil sie keine Hofberichterstattung treiben.
Wir haben noch nie einen Interviewtermin mit Sebastian Kurz bekommen seit der Bundeswehr.
Na bitte. Na bitte. Ja, ja. Also es sagt schon einiges aus.
Was ist passiert mit dem österreichischen Journalismus? Ich meine, war das immer so in der Kronenzeitung oder sind wir einfach mittlerweile eine unterentwickelte Republik, die sich gerade in der Masse, ich meine, es gibt natürlich Qualitätsblätter, aber die lesen ja viele Leute. Warum sind die Massenmedien so der Macht legen? Weil wenn wir nach Deutschland schauen, die Bild-Zeitung, die haben doch immer wieder auch kritische Distanz bei allen Dingen. Woran liegt das? Wie konnte das passieren? Sie haben das sozusagen live selbst erlebt.
Ja, das schon. Aber ich glaube, das ist eine Frage, in der haben sich auch schon viele Soziologen und Politwissenschaftler die Zähne ausgebissen. Es dürfte schon ein bisschen ein österreichisches Phänomen sein.
Aber mit den Augen, die Sie haben ja das sozusagen von innen erlebt. Ist das
ja.
Wie kann man das erklären, wenn man Teil dieses Systems war, dann damit gebrochen hat? Es kann ja nicht nur das Umwerben sein. Ist es auch einfach auch eine Geisteshaltung in der Krone, der Macht zu dienen oder ein Spiel zu spielen?
Ist ja, es ist schon ja, das schon. Es ist schon ein Spiel, ja, definitiv. Und der alte Hans Dichand hat ja oft genug auch verlautet, sozusagen, jetzt gehen wir dem einmal, egal welcher Minister, Kanzler auch immer, der kriegt jetzt einmal eine Watschen von uns. Und die kriegt er 3 Tage lang und dann schaltet er ins Rat und dann sind wir wieder Freunde 3 Monate. Und so.
Das
und
war sonst, nicht so. Also das ist nicht nur ein.
Das war einfach so, ja. Und in dieses System habe ich auch so kennengelernt. Das hat auch schon sicherlich lange vor mir existiert. Und du kommst dann hinein und kannst du dich überlegen, okay, machst du weiter, machst du mit? Oder du gehst, ja. Eine andere Wahl gibt es im Endeffekt nicht.
Aber kommt dann der Chefredakteur Dichand zu Ihnen und sagt, die Geschichte schreiben wir jetzt oder da haut es ihm nieder? Oder wie findet man dann Geschichten über den Politiker? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut so eine Redaktionskonferenz aus, wo man jemanden 3 Tage eine gibt?
Nein, ich meine, also das Erfinden wäre jetzt ein bisschen gehässig, wenn man das sagt, aber wenn die so in Redaktionskonferenzen, da wird natürlich schon. Vor allem, wie der alte Dichand noch gelebt hat. Ja, der war schon eine uneingeschränkte Respektsperson für jeden. Und wenn ich mir an die Konferenzen erinnere, dem hat sich eigentlich niemand zu widersprechen getraut. Das war also fast eine kleine Todsünde, dem Hans Dichand in der Ressortleiterkonferenz zu widersprechen. Beim Jungen hat es dann schon ein bisschen anders ausgeschaut.
Was wäre dann passiert, wenn man ihm widersprochen hätte?
Naja, das hat dann einen ordentlichen Rüffel dann gegeben. Ja, das und das hat ihm vor allem relativ wenig geholfen, im Endeffekt.
Sie haben ja noch wahrscheinlich die Figuren wie Peter Knam erlebt.
Und oh ja, meine Güte, ja.
Können Sie ein bisschen erzählen? Peter Knam ist ja, lange hat man geglaubt, Peter Knam gibt es gar nicht wirklich und er sei nur eine Kunstfigur, weil ihn niemand wirklich gesehen hat.
Ja, Andreas Kohl damals war das, oder? Andreas Kohl, glaube ich, hat damals gesagt, sie gibt es ja wirklich, oder?
Ja, gibt es ihn wirklich, hat es ihn wirklich gegeben, Peter Knam?
Ja, okay, leider, ja.
Es gab immer das Gerücht, Peter Knam geht runter zum Würstelstand in der Mutgasse und hört, ja. Was das Volk sagt, geht rauf und schreibt es nieder. Hat das ungefähr so stattgefunden? Oder ist das eine
Übertreibung? Ja, ich glaube, viel weiter vom Haus hat er sich nie entfernt an einem Arbeitstag. Also er ist ja nie zu irgendeiner Pressekonferenz gegangen. bis eben zu dieser legendären Geschichte damals, wo ich glaube, es war der Andreas Kohl, wo er einmal ja wirklich wohin gegangen ist, nach Jahrzehnten fast schon, und dann hat der Kohl, ich glaube, es war der Kohl, vor versammelter Pressemenge gesagt, ja, Herr Gnam, Sie gibt es ja wirklich, ne? Und ja, der Gnam war ein Sonderfall. Also das war, ich hatte zwei Menschen im Haus, mit denen ich wirklich ständig Probleme hatte, und er war einer davon. Der andere war der Richard Schmidt.
Richard Schmidt, der heute ein ÖVP-nahes Medium leitet oder zumindest
Ja,
ÖVP-Spenden.
genau.
Sie haben in dem Posting geschrieben, dass Sie selber diesen Job angeboten bekommen
Ja,
haben. Ich nehme an, war dieses Medium.
das war er, ja.
Das heißt, man wollte Ihnen diesen Job anbieten. Warum haben Sie den dann abgelehnt?
Ich war fassungslos im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte von jedem Menschen einen Anruf erwartet, sogar vom Papst vielleicht, aber nicht vom Richard Schmidt, weil wir haben 25 Jahre wirklich Todfeindschaft hinter uns. Wir haben uns am Gang Schreiduelle geliefert, auch vor dem jungen Dichern, dass der den Kopf eingezogen hat. Und genau dieser Richard Schmidt hat mich dann angerufen. Also ich habe mir gedacht, seine Verzweiflung muss schon sehr groß sein, jemanden zu finden für den Job. Dann hat er ausgerechnet mich angerufen und so getan, als wären wir jahrzehntelang beste Freunde gewesen. Ich habe ihn nicht einmal gefragt, was er zahlt für den Job, weil da hätte man vorher, glaube ich, beide Hände abgehakt, bevor ich das angenommen hätte. Und ich hab das eh in den Post kurz geschrieben. Für mich war das eine letzte Prüfung des Schicksals, ja. Sozusagen, ob ich in den Versuchen komme, das noch einmal zu machen.
Dieser Richard Schmidt galt ja lange Zeit als einer der durchaus mächtigsten Journalisten, gerade unter Türkis Blau. Er war sehr eng mit Heinz-Christian Strache, hat immer wieder seine
So war es.
Facebook-Posts auch verstärkt. Sie haben, er
Ja.
hat mir selbst erzählt, sie haben so eine Art Ping-Pong gespielt. Strache postet etwas, die Krone repostet es und damit treibt
Ja.
gegenseitig die Leser zu.
Ja.
Warum sind Sie so in Streit geraten mit ihm? Hat er tatsächlich Geschichten erfunden, so wie das jetzt Helge Farnberger durchgestritten hat? Oder was war das Besondere an seiner Art von Journalismus, die jetzt offensichtlich nicht mehr so ganz funktioniert?
Das Besondere an seiner Art, er war ja Online-Chef dann lange Zeit, ja. Und das Besondere an seiner Art war, dass er aus Geschichten, die von Print kamen, die wurden ja oft dann von Online einfach adaptiert, dann oft Geschichten draus gemacht hat, die selbst für die am härtesten gesottenen Printjournalisten einfach nicht mehr tragbar waren, ja. Und er hat sich auch oft genug dann im Belange der Redaktion, also meiner Redaktion, einzumischen versucht. Er war ja dann Berater des Herausgebers, wie eh bekannt ist, und als solcher hat er halt ständig versucht, auch zum Beispiel in mein Ressort hereinzufunken. Und das habe ich halt nicht wirklich vertragen. Noch dazu von einem Richard Schmidt, den ich einfach schon viel zu gut kannte und mit dem ich schon in den frühesten Anfängen unangenehme Auseinandersetzungen gehabt habe.
Weil er einfach Geschichten gnadenlos zugespitzt hat oder
Ja, weil er gnadenlos zugespitzt hat, weil er dir Dinge unterstellt hat, die dich fassungslos gemacht haben. Also da sind die wildesten Dinge passiert. Ja. Und mein, der Richard Schmidt hat ja auch, damals, wie er den U-Bahn-Express übernommen hat, das sind den heute Vorläufer, er war ja im ganzen Haus so verschrien. Er hatte seit damals noch gar nicht, also seine zukünftige damals noch, die hat er ja vor versammelter Redaktionsmenge auch zusammengeschrien, dass die weinend nach Hause gegangen ist und solche Geschichten. Ja. Und das wusste natürlich jeder, und beim Richard Schmidt wollte niemand anecken.
weil er so einen autoritären Führungsstil hatte oder so eine.
Ja, absolut. Ja, und weil er meines Erachtens ein wirklich schwieriger Zeitgenosse ist.
Wenn Sie jetzt sozusagen ein bisschen einen Rat geben könnten an die nächsten Generationen von
Oh Gott.
auch von Boulevardjournalisten, ne? Sie haben ein System von innen erlebt, das man als wahrscheinlich korrumpiert oder korrumpierbar, korrupt bezeichnen kann. Ein Mediensystem, das wegschaut. Sie haben beschrieben, irgendwie in Ihrem Posting, dass wenn man sich dann die Mitarbeiter von Kurz mit irgendwelchen gefakten Sachen eingedeckt haben in China und darüber nicht geschrieben oder
Nein,
keine.
das war nicht der Kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Das war was anderes, aber das war auch von den Schwarzen. Ja.
Wenn man sozusagen, also man hat über Sünden hinweggesehen, um Geschichten zu bekommen, entgeben und geben. Was ist Ihr Rat sozusagen einerseits für die Politik, für die nächste Generation, die dieses Land regieren wird, aber auch für die nächste Generation von Medienleuten, von Journalistinnen und Journalisten, dass man da wieder rauskommt? Oder sind wir zu allem Ende dazu verdammt, einen korrupten Journalismus zu haben?
Nein, Gott bewahre, also das hoffe ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich berufen bin, irgendwelchen Journalisten Tipps zu geben. Ich weiß nur noch, ich stamme noch aus einer Mitarbeiterzeit, wo noch alte Verträge herrschten, ja, weil das Stichwort korrumpiertes System gefallen ist. Das ist natürlich auch Teil des Ganzen. Diese vor allem alten Verträge, wobei ich schon in der zweiten Generation war, da gab es vor mir noch ganz andere alte Verträge, die waren wahnsinnig hoch dotiert. Das muss man auch dazu sagen. Also fast teilweise unmoralisch hoch dotiert.
Heißt was? Von was sprechen wir?
Heißt zum Beispiel, wenn beispielsweise ein Chefredakteur am Sonntag 4 Stunden Dienst macht und dann bekommt er halt für die Sonntags- oder 6 Stunden Dienst macht, bekommt er für die Sonntagspauschale ungefähr das Doppelte eines Monatsgehalts einer Billerkassiererin, ja? Oder mehr. Und das kann man fast nur noch als unmoralisch bezeichnen. Und selbst die nächste oder übernächste Generation der Verträge war auch noch sehr, sehr gut dotiert. Und damit hältst du die Leute natürlich auch bei der Stange, muss man schon ganz ehrlich sagen. Die jetzige Generation, schon, das hatte schon vor 10, 15 Jahren angefangen, dass dann diese All-Inclusive-Verträge kamen und dergleichen, die alle nachkamen, haben sie wesentlich schwieriger als wir Älteren, was das betrifft. Weil die haben dann teilweise nur mit der Hälfte verdient, müssen dann schon 3 Sonntage arbeiten und dort solche Geschichten. Aber was ich ihnen empfehlen kann, kann man immer nur den Blick nicht zu verlieren, aber das ist halt relativ einfach gesagt von außen, ja. Den Blick, warum man irgendwann beschlossen hat, diesen Beruf auszuüben.
Was hat Sie denn letztlich bewogen, wegzugehen? Sie sind, glaube ich, 2014, haben Sie die Kronenzeitung verlassen. Also ja, so am Ende der Zeit, als er als kurzer Außenminister wurde und so zum Rising Star wurde.
Ja.
Was war dann letztlich der Grund dafür, dass Sie das Haus verlassen haben?
Das war ein Mix, wie es halt meistens so ist, aus vielen Gründen. Es war natürlich auch das von mir beschriebene korrupte System, das ich einfach nicht mehr ertragen habe. Es war meine persönliche Entwicklung. Ich habe mich die längste Zeit hin schon zur Literatur entwickelt, selber habe schon längst Romane und Bücher geschrieben und habe für mich bemerkt, dass sich das alles überhaupt nicht mehr vereinbaren lässt. Auch mit meiner ganzen Gesinnung nicht. Ich konnte immer weniger das vertreten, wofür die Kronenzeitung stand letzten Endes. Ja, und habe dann nach langem Ignorieren von massiven körperlichen Signalen dann einfach die Reißleine gezogen. Aus einem Mix von Gründen, ja. Und natürlich auch, weil ich mich mit dem Jungen selber geworfen habe, weil mir der ständig ins Kreuz gefallen ist. Weil ich ja trotz alledem sehr loyal ihm gegenüber war. Man kann diese Art von Loyalität auch als Dummheit bezeichnen. Aber das ist halt mein Zugang, dass man einfach in den Rücken gefallen ist, nur weil irgendein Freund von ihm oder von seiner Frau sich auf den Schlips getreten gefühlt hat durch eine Geschichte, auch wenn sie noch so gut und wirklich richtig recherchiert war. Man darf ja nicht sagen, dass die Kronenjournalisten alles Lügner und schlechte Journalisten sind. Das stimmt ja nicht. Ja.
Sehen Sie jetzt eine andere Generation an Kronenjournalisten kommen? Es gibt ja einige Jungen, die durchaus sozusagen migrationsfreundlich auf einmal berichten. Es gibt, man hat das Gefühl, die Zeitung verändert sich drinnen ein bisschen, es gibt ein bisschen...
Ich hoffe sehr, ja, ich hoffe schon, dass es, also mir ist es auch aufgefallen, so punktuell, und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
Was mir auffällt, es gab immer wieder unglaubliche Lobeshymnen von Michael Charnay an Sebastian Kurz. Was ist der Grund für diese, muss man fast schon sagen, Männerliebe dieser beiden?
Puh, das müsste man einen Psychiater fragen, glaube ich. Ich weiß es nicht, also ich muss gestehen, ich hab den Charnay auch dann nach meinem Abgang bewusst auch als Leser gemieden, weil das für mich teilweise nochmal schwer zu ertragen war. Auch seit dieser Geschichte mit dem 14-Jährigen damals, wenn Sie sich erinnern, der da erschossen worden ist.
Wo er gesagt hat, wer alt genug ist zum Einbrechen, ja. Alt genug zum Sterben.
Genau so ist es, ja. Und
also wird da das eigentlich vorher intern, also wenn so ganz arge Charnay-Texte sind, werden die vorher intern sozusagen besprochen? Kommt dann jemand und geht zum Chefredakteur und sagt, das kann man nicht drucken, das ist zu schlimm?
Es gibt diese Leute schon, muss man schon sagen, wirklich. Also es ist nicht so, dass alle nur sagen, das ist alles wunderbar, sondern es gibt schon immer wieder welche, die hingehen und sagen, Herr Dichand, das geht einfach nicht. Ja. Ob er damit Erfolg hat, ist wieder eine andere Sache. Aber ich kann mich schon an einige Situationen erinnern, wo es intern ziemlichen Aufruhr gab, auch wegen Charnay-Texten. Und die dann auch, manche wurden auch dann nach der Abendausgabe abgeändert. Aber es ist eher selten.
Aber nur zum Abschluss noch, wir haben jetzt 2 Jahre Ibiza. Ibiza war für die Kronenzeitung auch ein bisschen ein Schock, hat man das Gefühl gehabt, weil man gesehen hat, wie schnell auch der größte Liebling des Blattes, der Heinz-Christian Strache, bereit gewesen wäre, das Blatt verkauft, ja. Leute rauszuhauen. Haben Sie das Gefühl, dass sich seither was geändert hat? Weil wenn man die Berichterstattung zu Sebastian Kurz anschaut, hat man das Gefühl, die Krone ist nach wie vor ganz nah unter dem Rockzipfel der Macht, erlaubt sich relativ wenig kritische Distanz, lässt Geschichten einfach ausfallen. Ich erinnere noch an das legendäre Cover, nachdem irgendwie das Strafverfahren gegen Kurz eingeleitet wurde, wo dann die Wettzeile war und in Salzburg, dass sich der Landeshauptmann hat impfen lassen. Passiert das ohne oder ist das ein absichtliches lange Nase zeigen gegenüber den anderen?
Nein, das ist schon bewusst. Also ich habe beobachtet, gerade nach Ibiza war natürlich, konnte nicht einmal die Krone mehr anders als den Sprung nach vorne zu machen. Da war ja der Klaus Herrmann schon Chefredakteur und der ist ja ein treuer Diener seines Herrn und ein nicht bekannt mutiger Mensch. Aber sogar der Klaus Herrmann hat sich dann so weit rausgelehnt, um zu sagen, also da müssen wir jetzt abrücken. Deswegen wurde ja letzten Endes auch der Richard Schmidt auf Eis gelegt dann und einige Monate nachher still verabschiedet. Aber ich glaube, also was ich so gesehen habe, hat das nicht sehr lange angehalten. Und mittlerweile sind es in Wirklichkeit wieder die alten Zustände. Ja, vielleicht sogar, nein, nicht einmal die alten, sondern es sind, glaube ich, noch schlimmere Zustände. Wenn man jetzt bedenkt, zum Beispiel gestern, glaube ich, dass diese wirklich phänomenalen neuen Chats vom Thomas Schmidt, ne, mit dem, der Kanzler kann jetzt Geld scheißen und so, dass das in der Krone keine Zeile Erwähnung findet. Und ich habe auch ein Telefonat gestern geführt im Haus, wo ich ja noch gute Kontakte habe, wo mir auch bestätigt wurde, das ist eine Order von oben.
Ist das einfach Haberei, Freundschaftsdienst oder?
Naja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Haberei und finanziellem Interesse, letzten Endes.
Also klassische Korruption.
Ja, naja, das ist natürlich ein hartes Wort, aber
Korruption, sagen wir so, nicht eine strafrechtlich, möglicherweise nicht eine strafrechtlich relevante Korruption, sondern eine Korrumpierbarkeit des Journalismus, so ist es gemeint.
Ja, auf gewisse Weise schon, sicher, ja, denke ich schon. Also würde ich so sehen, ja.
Was hat Sie denn jetzt letztlich bewogen, dieses doch sehr lange und sehr zornige, aber gar nicht jetzt geifernde, sondern eher sozusagen...
Na, zornig war es gar nicht,
das war... ...phasische Posting zu schreiben. Was war der Punkt, wo Ihnen der Kragen geplatzt ist? Das ist sehr ungewöhnlich. Sie sind ja der erste Krone-Mitarbeiter, der so dezidiert aus dem Inneren erzählt.
Das stimmt, ja. Da bin ich sicher der Erste. Ja, wie gesagt, es war für mich, hat sich einfach zu viel aufgestaut in den letzten Monaten. Und dann eben schon die ganze Blümel-Geschichte, das hat mit dem Laptop im Kinderwagen angefangen und es wurde einfach immer mehr. Und jetzt eben wirklich ausschlaggebend war die Thomas Schmidt-Causa für mich. Und da habe ich mir dann vor 2 Tagen erst gedacht, jetzt reicht's, jetzt muss ich dem mal Luft verschaffen. Und dann fiel mir dieses wunderbare Foto wieder ein, das ich vor 10 Jahren gemacht habe, dass er wirklich kein Fake ist, sondern einfach nur diese Fischauge-Aufnahme. Und dann haben wir gedacht, ja, das so sinnbildlicher könnte es jetzt gar nicht sein, als für dieses ganze aufgeblasene System.
Wir müssen erklären, was ist das für ein Foto? Da sieht man Sebastian Kurz
als. Ja, da steht er neben dem Patriarchen von Konstantinopel und es ist ja lustig, im Hintergrund ist sogar ein Heiligenschein zu erkennen. Und ich habe das Foto einfach mit einem extrem verzehrenden Fischauge gemacht, sodass er da steht wie ein doppelter Arnold Schwarzenegger mit einem riesigen Brustkorb. Und ja, und das war halt für mich das Sinnbild der Aufgeblasenheit, die momentan in unserer Regierung herrscht.
Herr Schemmitz, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hörten den ehemaligen Chronik-Ressortchef der Kronenzeitung Thomas Schrems, der über seine Zeit im ersten Boulevardblatt Österreichs in einem Blog und einem Gespräch aus der Falterwerkstatt mit Chefredakteur Florian Klenk auspackt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Neues aus der Medienbranche gibt es regelmäßig im Falter, konkret jede Woche. Wenn Sie sich ein Abonnement des Falter leisten, dann sind Sie gut informiert. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio. Den Podcast mit Raimund Löw.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.